The Pioneer Morning Briefing, die Weekend Edition mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 11. Juli. Beim NATO-Gipfel in Ankara gab es mit viel Pomp und Glamour eine Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs und insbesondere Trump und Erdogan betonten ihre Bromance. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einem Wendepunkt in der Geschichte des Bündnisses. Und in der Ostsee, da müssen wir jetzt leider durch, in der Ostsee soll es einen neuen orientierungslosen Buckelwal geben. Sein Name ist Hartwin. Und zum Glück ist jetzt aber erstmal Wochenende. Marine Le Pen, ehemalige Vorsitzende der rechtsnationalen Partei Rassemblement National und seit Jahren eine der prägendsten Figuren der französischen Politik, ist in dieser Woche von einem Berufungsgericht erneut verurteilt worden. Sie hat 12 Jahre lang Mitarbeiter der Partei mit Geldern bezahlt, die eigentlich für die EU-Parlamentsassistenten bestimmt waren. Also schuldig gesprochen für die Unterschlagung öffentlicher Gelder in Millionenhöhe. Das Gericht verhängte folgende Strafe: Geldbuße und eine 3-jährige Haftstrafe, davon 2 auf Bewährung. Von denen hat sie einen Großteil auch schon verbüßt und 1 Jahr mit elektronischer Fußfessel. Aber, und das ist jetzt in diesem Fall besonders wichtig, ihre Sperre für die Ausübung öffentlicher Ämter wurde im Vergleich zum Urteil in erster Instanz deutlich verkürzt. Und das bedeutet, Marine Le Pen kann im kommenden Jahr, wenn Emmanuel Macron den Platz räumen muss, kandidieren für das höchste Amt im Staate. Und genau das wird sie tun. Keine 24 Stunden nach dem Urteil gab sie im französischen Fernsehen den Startschuss für ihren Präsidentschaftswahlkampf.
Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
Heute Abend bin ich Präsidentschaftskandidatin für die Wahl im kommenden Jahr. Das sagt sie hier. Aber etwas Erstaunliches ist in den Stunden vorher passiert. In den politischen Meinungsstücken in Deutschland, in den Analysen und Leitartikeln konnte man lesen, auf keinen Fall werde sie doch als Verurteilte mit Fußfessel Wahlkampf machen können. So offensichtlich sei doch ihr Vergehen. Rechtsstaatlich bestätigt zum 2. Mal, das muss doch der Killer sein für jeden Wahlkampf. Was für eine desaströse Falschinterpretation unserer Zeit. Wer das glaubt, hat die politische Gegenwart nicht verstanden. Ja, es mag mal eine Zeit gegeben haben, da galt, wer überführt wird, der tritt zurück. Wer verurteilt wird, der ist politisch erledigt. Nur diese Zeit ist nicht mehr die unsere. Wir leben in einer Epoche, in der der Makel längst kein Makel mehr ist. Er ist eine Geschichte. Er ist Identität. Er steht für Rebellion. Die Stunden des Anstands, die sind vorbei. Die Fußfessel erzählt für Le Pens Anhänger nämlich nicht, dies hier ist eine verurteilte Straftäterin, sondern diese Frau ist menschgewordene Rebellion, die man mit einem politischen Prozess mundtot machen wollte, die sich aber nun erhobenen Hauptes trotz des Urteils gegen das Establishment stellt. Vive la Résistance! Heute zu glauben, Skandale zerstörten politische Karrieren, ist eine Naivität und ein Realitätsverlust, der mich ernsthaft am Gespür der Politikbeobachter unserer Zeit zweifeln lässt. Denn wir erleben doch seit Jahren das Gegenteil. Die Menschen wählen Donald Trump nicht trotz seines Grab them by the pussy, sondern wegen.
I moved on her like a bitch and she was married. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab him by the pussy. I can do anything.
Sie gutierten auch dem britischen Premierminister Boris Johnson nicht trotz seiner Corona-Partys in Downing Street No. 10, sondern weil er eben ist, wie er ist. Unser Boris.
I take this opportunity on the first available sitting day to repeat my wholehearted apology to the House.
Dass jemand unanständig, unangepasst, sogar straffällig ist, das sorgt nicht unbedingt dafür, dass die Massen sich von ihm abwenden. Er hat es schon etwas fast Kathartisches, nämlich, dass es Teilen der Bevölkerung gefällt, dass da einer das Establishment verachtet. Immerhin der zeigt es denen. Wer meint, eine Strafsache sei automatisch das Ende einer politischen Karriere, hat Silvio Berlusconi vergessen. Die sogenannte Ruby-Affäre machte weltweit Schlagzeilen. Im Kern ging es um den Vorwurf, Berlusconi habe eine damals minderjährige Tänzerin für Sex bezahlt und anschließend versucht, den Vorgang durch Einflussnahme zu vertuschen. Die Bilder der Hauptzeugin vor Gericht gingen damals um die Welt.
In Milan, a nightclub dancer at the center of criminal sex allegations against Silvio Berlusconi has appeared in court. Karima El Marouk, who's better known by her stage name Ruby the Heart Stealer, is the main witness in the case against the former Italian Prime Minister.
Geschadet hat es Berlusconi weit weniger, als auch viele damals glaubten. Auch weil sich das Verhältnis vieler Wähler zu ihren Politikern verändert hat. Der Soziologe Aladin El-Mafalani beschreibt das in seinem Buch Misstrauensgemeinschaften. Politische Lager, sagt er, funktionieren heute auch häufig wie Familien. Da verzeiht man Fehler. Wenn einer sich daneben benimmt, sich einen Fehltritt leistet, hält man zu ihm, verteidigt ihn vor anderen. Jeder Angriff von außen schweißt die Gruppe dann eher zusammen. Stichwort Wagenburg-Mentalität. Deshalb liegen Prognosen, jemand würde wegen eines Urteils nicht mehr antreten, bei dieser Art Politiker völlig daneben. Hinzu kommt im Fall Le Pen, Frankreich ist für diese Erzählung besonders empfänglich. Hier gilt mehr als anderswo Rebellion, Revolution, Résistance. Im Guten wie im Schlechten. Die Gründe dafür liegen auch auf der Hand. Die Eliten Frankreichs sind bis heute besonders geschlossene Gesellschaften. Die Spitzen des Staates kommen meist aus denselben wenigen Grand École wie dem Sciences Po. Die sozialen Aufstiegschancen sind deutlich geringer als andernorts. Für viele Franzosen gilt daher das Gefühl, die da oben, die regeln alles unter sich. Ihre Regeln, ihre Codes, ihr Habitus, alles nützt nur ihnen, nichts davon uns. Tja, und dann kommt Marine Le Pen. Verurteilt mit Fußfessel und sagt, natürlich trete ich an, was interessiert mich, eure verlogene Justiz. Das muss man verstehen, wenn man richtig lesen, verstehen und interpretieren will, was die Stunde geschlagen hat. Große Teile der etablierten Politik und Medien haben sich in einer Art und Weise überprofessionalisiert, dass sie denken, das Anständige, das Fehlerfreie, das Glatte und klinisch Reine sei es, was zu Erfolg und vor allem zu Wahlerfolg führt. Dem ist aber nicht so. Die Wähler wissen, dass niemand so glatt, perfekt und anständig ist. Also spüren sie überall da, wo es vorgespielt wird, Verrat. Und vertrauen dann lieber, und hier wird es paradox, dann lieber dem, der wenigstens offen und ehrlich betrügt. Eine elektronische Fußfessel ist heute nicht das Ende einer politischen Karriere. Sie ist der Anfang. Ein Anfang mit Ansage. Schauen wir auf die kommende Woche. Dieses Wochenende ist das Finale von Wimbledon. Die Siegerin der Frauen wird in jedem Fall eine Tschechin sein, denn im Finale spielen zwei Tschechinnen gegeneinander. Karolina Muchova gegen Linda Noskova. Und morgen ist das letzte Spiel der Herren. Die Tour de France geht derweil weiter, ebenso die Fußball-WM. Dienstag und Mittwoch sind schon die Halbfinalspiele. Die EU-Kommission wird am Montag von einer Expertengruppe zum Social-Media-Verbot bei Minderjährigen beraten. Mehrere EU-Länder, darunter auch Deutschland, wägen ja derzeit ein Social-Media-Verbot bis zu einem bestimmten Alter ab. Zwar können die einzelnen Mitgliedstaaten dann noch grundsätzlich nationale Gesetze zur Altersgrenze erlassen, diese müssten dann jedoch mit dem Europarecht vereinbar sein. Und apropos Social Media, am Mittwoch erscheinen die Ergebnisse der Gym-Studie zum digitalen Wohlbefinden von Jugendlichen in Deutschland. Untersucht hat die Studie Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren. Am Dienstag werden die Quartalszahlen von Goldman Sachs und der Bank of America veröffentlicht. Und am Mittwoch werden die Wachstumszahlen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt vorgestellt, von China. Am Freitag gehen wir alle Hand in Hand in die Kinos, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ein neuer Christopher Nolan-Film läuft an. Und was für einer. Der Filmemacher, der Oppenheimer, Interstellar und The Dark Knight Rises verantwortet, hat sich an die Verfilmung der Odyssee gemacht. Also an eine Adaption des griechischen Epos von Homer. Matt Damon spielt im Action-Fantasy-Film Odysseus, der auf einer langen und gefährlichen Heimreise nach dem Trojanischen Krieg versucht, seine Frau Penelope wiederzufinden. Neben Matt Damon spielen Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o und Tom Holland mit. Und der Trailer des Films sieht sehr, sehr gut aus.
My dad is coming home.
They're pining for a daddy you didn't even know.
Ithaca's king is coming back.
Und apropos Odyssee, am Freitag entscheidet der Bundesgerichtshof darüber, ob Wohnungseigentümer einen Anspruch darauf haben, Split-Klimaanlagen einbauen zu dürfen, auch wenn die nachbarlichen Wohnungseigentümer ein Problem damit haben. Das heißt, der BGH wird darüber entscheiden, ob sie sich als Wohnungseigentümer eine Klimaanlage in ihr eigenes Heim einbauen lassen dürfen. Und das führt mich natürlich zur Frage der Woche: Stimmt eigentlich dieser Mythos vom deutschen Nachbarschaftsstreit wirklich? Oder ist es ein überzeichnetes Klischee? Ich freue mich auf Ihre Geschichten und Anekdoten, am besten via WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. In der vergangenen Woche hatte ich ja die These aufgestellt, wenn wir die Deutsche Bahn als philosophisches Proseminar in Platon verstehen, werden wir glücklicher sein in unserem Leben. Und hatte sie gefragt, was war ihr schönstes oder ihr schlimmstes oder ihr philosophischstes Erlebnis mit der Deutschen Bahn? Und diese Geschichte fand ich besonders schön.
Guten Morgen, Alef Duan. Als ich von Leipzig nach Köln gefahren bin, hatte ich mir ein paar Tage davor das Epstein-Barr-Virus eingefangen und ich hätte in Hannover umsteigen müssen. Und mir ging es körperlich so schlecht, dass ich gerade mal Kraft hatte, überhaupt meinen Koffer einigermaßen zu ziehen. Das hatte ich der Schaffnerin erzählt, dass es mir echt nicht gut geht. Und sie hat mich sitzen lassen, quasi ohne gültige Fahrkarte. Und dafür bin ich ihr heute noch so dankbar, dass sie mich einfach sitzen lassen hat. Weil mir ging es wirklich so schlecht, ich konnte nicht mehr. Ja, das war eine sehr, sehr positive. Und daran erinnere ich mich noch heute, 15 Jahre später. Schönen Tag, tschüss.
Und dann habe ich mich noch über diese Nachricht von Peter gefreut.
Guten Morgen, liebe Alef. Ich habe keinen Beitrag an einer besonderen Anekdote zur Deutschen Bahn. Aber diese Satire von dir heute in der Weekend Edition, die war einfach wunderbar anzuhören. Hervorragend gemacht. Danke, weiter so. Euer Peter. Tschüss.
Die Bundesregierung will mit ihrer Pflegereform ein Milliardenloch in der Pflegeversicherung schließen, unter anderem durch höhere Beiträge und Einschnitte bei einzelnen Leistungen. Bernd Meurer spricht für die privaten Anbieter sozialer Dienste. In unserem Politik-Podcast Hauptstadtbriefing sagt der Verbandspräsident, nicht nur die Finanzierung sei das Problem, sondern vor allem der dramatische Mangel an Pflegekräften und eine Bürokratie, die dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland ausbremse.
Es gibt junge Menschen im Ausland, die sagen, wir wollen nach Deutschland. Von mir aus können die ja in die Krankenhäuser gehen. Die Krankenhäuser kannibalisieren doch im Moment die Pflege, weil sie besser bezahlen können, immer noch besser bezahlen können. Und im Gesetz, in dem Gesetzesentwurf jetzt schon wieder eine Öffnungsklausel mit eingearbeitet wurde, was den Krankenhäusern ermöglicht, unser Personal abzuwerben. So, und wenn da 50.000 junge Philippinen kämen und gingen alle in die Krankenhäuser, wäre sogar damit indirekt der Pflege geholfen. Die kommen aber weder in die Krankenhäuser, noch kommen die in die Pflege. Die kommen überhaupt nicht. Und da stellen wir uns an wie das Kind beim Dreck, weil unsere Behörden auf der Kreisebene in den Ausländerbehörden nicht besetzt sind, schlicht und einfach. Die sind nicht besetzt oder im Homeoffice. Da wählen sie sich die Finger wund. Und die Bewerber sagen, das ist keine Willkommenskultur.
Außerdem berichtet meine Kollegin Karina Mössbauer in der aktuellen Folge von ihrer Reise zum NATO-Gipfel nach Ankara. Wir müssen über Führung sprechen. Allein wenn wir auf Deutschland blicken, dürfte offenbar werden, weshalb. Es wird gejammert, kritisiert, auf andere gezeigt, Reformen wurden verschleppt, WM-Chancen verspielt und irgendwo zwischen Wohlstandsverwahrlosung und schlimmer geht immer, ist man satt und saturiert eingedöst. Nun, für die Damen und Herren Führungskräfte und alle, die es noch werden wollen, haben wir eine Sonderstaffel im achten Tag erarbeitet. In dieser sprechen wir mit Menschen, die auf höchstem Niveau führen und Leadership auf sehr unterschiedliche Arten leben. In der ersten Folge dieser Leadership-Staffel habe ich mit Anahita Thoms gesprochen. Seit Anfang Juli dieses Jahres ist sie Deutschlandchefin von Baker McKenzie und eine der profiliertesten Juristinnen Deutschlands. Ihr Gebiet? Außenwirtschaftsrecht, Lieferketten und Investigations. Wie wollte ich von ihr wissen, wie führt man am besten Verhandlungen? Und vor allem, wie schließt man Deals?
Also ich glaube, wirklich akribische Vorbereitung ist wichtig. Und gleichzeitig ist auch wichtig, dass man zuhört. Der wichtigste Startpunkt ist aufmerksames Zuhören und ein tiefes Verständnis der Gegenpartei. Man sollte tatsächlich herausfinden im Vorfeld, was das Gegenüber wirklich antreibt. Also, was sind die wirtschaftlichen Ziele, die politischen Zwänge im Unternehmen, in deren Konzernen beispielsweise? Was sind die regulatorischen Grenzen? Was sind die persönlichen Motivationen? Wenn ich dieses Verständnis erstmal habe für die Interessen und die Beweggründe der anderen Seite, dann schafft das für mich erstmal die Grundlage für ein smartes Verhandlungskonzept. Wenn ich das alles nicht habe, dann gehe ich vollkommen unvorbereitet rein und versuche mit roher, sagen wir mal, Verhandlungsmacht, ob ich sie habe oder nicht, hast du mir jetzt noch nicht gesagt. Aber wenn ich, dann funktioniert es meines Erachtens nicht. Also es braucht eine akribische Vorbereitung. Und dann kommt es darauf an, dass du Vertrauen schaffst. Aber das ist wirklich, also das ist der Ausgangspunkt.
Angela Merkel hat jetzt auch ein eigenes Kanzlerporträt. Kaum war es enthüllt, wurde über Farben, Blick und Pose gestritten. Wer aber ist der Mann, der das Bild gemalt hat? Gabor Steingart hat den jungen Künstler Jeremy Queras in seinem Berliner Atelier getroffen und ihn gefragt, wie man eigentlich eine Frau porträtiert, die jeder kennt, weil sie 16 Jahre lang ein ganzes Land geprägt hat. Und er hat ihn auch gefragt, warum auf diesem Bild in der linken Ecke ein kleiner Würfel zu sehen ist.
Wie kommt der Würfel auf das Bild?
Der Würfel, das war auch relativ früh am Anfang klar. Ich wollte sie nicht in so einem luftleeren Raum porträtieren. Es war mir wichtig, dass es sich anfühlt, als wäre sie in einem echten dreidimensionalen Raum. Und da war klar, ich möchte vielleicht im Hintergrund einen Tisch haben oder ein Regal, irgendwie was, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu verleihen. perspektivisch und habe gedacht, es wäre gut, vielleicht eine Sache mit in das Porträt zu nehmen, zumindest, die für sie symbolisch einfach etwas, ein Objekt mit reinzumalen, das ihr Kraft gegeben hat während ihrer Amtszeit.
Das heißt, sie hat den Würfel mitgebracht oder der lag auf ihrem Schreibtisch.
Und dann wurden verschiedene Sachen in Erwägung gezogen. Aber der Würfel kam relativ schnell ins Spiel. Und sie meinte, ja, den hatte ich lange auf meinem Schreibtisch während der Kanzlerschaft. Und wenn ich wichtige Entscheidungen treffen musste, hat er mich beschäftigt. Und da sind ja Wörter drauf graviert. In der Ruhe liegt die Kraft, auf jeder Seite ein Wort. Ich finde, das repräsentiert sie auch ganz gut symbolisch. Also in der Ruhe liegt die Kraft. Das strahlt sie, glaube ich, auch als Mensch aus.
Sie wissen, von wem der Würfel stammte?
Ja.
Das wussten Sie damals auch?
Ja. Mhm. Aber das ist ja es war quasi ihr Spruch, ihr Motto und ja. Das war das Entscheidende.
Das war ja ein Geschenk des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann an die Kanzlerin. Und insofern ist auch er mit auf dem Bild verewigt, kann man das so sagen? Die Bild-Zeitung als Macht in Deutschland, war das vielleicht auch eine Idee?
Nein, also nicht von meinerseits, definitiv nicht.
Im gesamten Gespräch erzählt Jeremy Queras, wie er sich mit einem einfachen Brief bei Angela Merkel beworben hat, warum sie ihn erst Jahre später kontaktierte, weshalb sie auf dem Porträt bewusst nicht die berühmte Merkel-Raute zeigt. Ein außergewöhnlicher Blick hinter die Kulissen eines Porträts, über das gerade ganz Deutschland spricht. Was ist eigentlich gerecht? Reicht es, wenn Recht gesprochen wird? Oder ist Gerechtigkeit doch auch immer ein Gefühl? Genau darüber spricht Juli C. in unserem Literaturpodcast Edle Federn mit der Strafrechtlerin und Bestsellerautorin Elisa Hoven. Ausgangspunkt ist ihr neuer Roman Feine Risse. Doch das Gespräch führt schnell zu einer viel grundsätzlicheren Frage. Warum empfinden wir manche Gesetzesverstöße als nachvollziehbar und andere als unverzeihlich? Und kann ein Urteil überhaupt jemals wirklich Gerechtigkeit herstellen?
Dann kommen wir jetzt auch noch zu einer fetten Frage, die wir jetzt irgendwie dann auch noch klären müssen. Also ich glaube, da gibt es sozusagen so ein Gerechtigkeitsgefühl. Also dass man so, weißt du, wenn hier irgendein kleiner Imbiss keine Kartenzahlung akzeptiert in Berlin, dann weiß man ja, warum das so ist. Aber die Leute, die da kaufen, wenn ich das so höre, die haben immer Verständnis. Ja, die wissen, die sagen dann, naja, aber der könnte seinen Laden gar nicht betreiben. Das würde sich gar nicht ausgehen, wenn er das versteuern würde. Also da ist fast schon so eine Art Schulterschluss. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, fühle ich. Und wenn es aber darum geht, dass superreiche Menschen das super viele Geld, was sie eh schon haben, jetzt irgendwie noch auf die, wie heißen die, irgendwelche Inseln da verschleppen, dann ist halt Volkszorn. Und ich glaube, der Volkszorn richtet sich, glaube ich, halt auf die dahinterstehende Ungerechtigkeit der gesellschaftlichen Verteilung.
Ja, und der ist insoweit ja auch nicht unberechtigt. Ne?
Genau.
Wenn wirklich ein kleiner Laden um seine Existenz bangen muss, dann kann man ja eventuelle Normverletzungen ja vielleicht eher akzeptieren, als wenn man sagt, da ist jemand, der hat eh schon wahnsinnig viel und da ist einfach Gier dahinter und es muss mehr und mehr sein. Und dass sich die Menschen darüber ärgern, das ist auch wirklich sehr gut nachvollziehbar. Was ich dann immer ganz auch wieder beruhigend finde, wird ja oft gesagt, die Reichen werden laufen gelassen, aber ganz so stimmt das nicht. Es ist oft viel schwerer, an sie ranzukommen. Also tatsächlich einem beruflich erfolgreichen Menschen in einem großen Unternehmen Straftat nachzuweisen, ist deutlich schwieriger, weil die ja nicht ohne Grund da sind, wo sie sind. Die kennen sich dann aus, die kennen die Tricks, die wissen auch, wie sie Dinge verschleiern können. Aber wenn man erstmal dran ist, dann ist die Justiz auch knallhart. Mhm. Also die Strafen, die dann ausgespuckt werden, die sind wirklich häufig sehr, sehr hoch.
Ja, die Leute fahren rein, nichts mit Bewährung und
genau.
So. Ne? Die sitzen dann wirklich.
Genau, ja. Und dafür muss man schon eine Menge Körperverletzungen begehen. Und ich glaube, dass da aber auch ein Grund ist, dass man halt für diese Menschen kein Verständnis hat. Da ist halt diese Geschichten, über die wir jetzt immer gesprochen haben, diese Hintergründe, diese Erklärungen, bei denen fehlen. Und man sagt, das
Voll.
Ist einfach nur Gier. Und da haben wir keine Sympathie.
Voll, gefällt mir, fühle ich. Und jetzt die Frage, kann man mit Recht Gerechtigkeit herstellen?
Also ich bin tief überzeugt, ja.
Ich nicht.
Ja, das hab ich geahnt.
Juli C. und Elisa Hoven sprechen über Recht und Moral, über die Geschichten hinter Verbrechen und darüber, warum jedes Strafurteil immer nur eine Annäherung an Gerechtigkeit sein kann. Gleich am Ende dieses Podcasts hören wir auch eine kurze Lesung von Elisa Hoven. Die Links zu diesem und all den anderen hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Genauso wie den Link für den neuen Morning Briefing YouTube-Channel. Gerne liken und abonnieren. Und das war jetzt unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.
Der Unfall. Es ist ein dunkler Sommertag. Sie greifen ihn von allen Seiten an. Er wirft sich zu Boden, duckt sich. Die Kugeln schlagen über ihm ein. Jetzt muss er schnell sein, sonst wird er es nicht bis zur Zentrale schaffen. Er zählt. 3, 2, 1, dann rennt er los. Es sind etwa 5 Meter, auf denen er völlig ohne Deckung ist. Geschafft. Zwischen den Ästen findet er seine Waffe und feuert. Er erledigt sie mit präzisen Schüssen. Milan atmet durch. Der Kampf gegen die feindlichen Soldaten ist gewonnen. Er steht auf und schüttelt Erde und Laub von seiner Hose. Seine Mutter wird sich über die Grasflecken nicht freuen. Milan zieht einige Blätter aus seinen Haaren. Das ist der Nachteil, wenn sie so lang sind. Aber er hat sich geweigert, die blonden Haare schneiden zu lassen. Auch wenn die Kinder in der Klasse ihn damit geärgert haben. Heute ärgert ihn keiner mehr. Er hat fast nur Freunde. Er spielt besser Fußball als die meisten und ist schneller als alle. Milan schaut auf die Uhr. Es ist beinahe 1. Er muss sich beeilen, gleich gibt es Mittagessen. Die Schule war schon um 12 aus, aber er hat noch mit den Jungs aus der Parallelklasse ein paar Elfmeter geschossen und im Wald haben dann die Soldaten angegriffen. Milan läuft etwas schneller. Er will seine Mutter heute nicht böse machen. Sie wird schon nicht begeistert sein über seine englische Arbeit. Sie hat mit ihm Vokabeln geübt und er hat dabei eine Seite im Heft vergessen. Also ist es nur eine 2 geworden. Er weiß, was sie sagen wird. Um die Note geht es nicht, Milan. Es geht darum, dass du dir keine Mühe gegeben hast, Milan. Dass du nicht aufmerksam warst, Milan. Dass es dir egal ist, Milan. Und sie hat recht. Es ist ihm egal, ob er eine 1 oder eine 2 oder eine 3 schreibt. Ihm fällt die Schule leicht. Er muss nur ein wenig zuhören, dann kommt er gut durch. Er ist jetzt an der Landstraße. Keine 10 Minuten mehr. Um diese Uhrzeit ist es ruhig hier. Es fahren so gut wie keine Autos. Und Milan stellt sich vor, dass die Straße ein Meer ist. Mit hohen, mit riesigen Wellen. Er darf nicht über die weiße Linie treten, sonst zieht das Meer ihn in den Abgrund. Ob sein Vater schon zu Hause ist? Das könnte die Sache einfacher machen. Wenn seine Mutter noch auf den Vater böse ist, dann ist sie zu Milan immer besonders nett. 2 Gegner sind ihr zu viel. Der Vater hat gestern nicht den Geschirrspüler ausgeräumt und seine Sachen im Flur herumliegen lassen. Immer dasselbe mit dir. Wenn Milan erwachsen ist, wird er nicht heiraten. Oder nur seinen besten Freund Kasimir. Der ist total ordentlich. Er bekommt von der Lehrerin immer Lob für seine Hefte. Und böse wird er auch nie. Oder Milan erfindet einen Aufräumroboter, der den Abwäsch erledigt und die dreckige Wäsche. Hinter sich hört Milan ein Auto kommen. Er geht von der Fahrspur, läuft auf dem Waldboden weiter. Jetzt ist es nicht mehr weit. Milan sieht schon die Wohnsiedlung. Noch ein paar Schritte, dann kann er sein Haus erkennen. Die Schaukel im Garten, für die er längst zu alt ist, aber seine Mutter kann sich nicht von ihr trennen. Da trifft ihn etwas an den Beinen. Milan spürt keinen Schmerz, nur eine Wucht. Es geht so schnell, es fühlt sich an, als würde er fliegen. Aber ein Mensch kann doch nicht fliegen. Er fliegt tatsächlich. Dann wird es dunkel um ihn und still.